Und in der Tat ist unsere Predigtserie nur auf den ersten Blick irgendwas Sentimentales. Es ist eine Kampfesserie. Eine Kampfesserie. Und damit hatte ich die erste Predigt zum Ausmaß der Liebe Gottes auch eingeleitet, nämlich mit diesem Vers aus Matthäus 24, dass die Liebe erkalten wird. Warum wird sie erkalten? Weil so viel Gesetzlosigkeit in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, überhand nehmen wird. Sie wird so viele Beziehungen vernichten. Sie wird so viel Liebe kaputt machen. So viele erste Schritte zunichte machen. So viele sowieso schon geknickte Rohre zerbrechen. Wenn wir über die Liebe Gottes reden, dann reden wir über einen Kampfbegriff. Nämlich den Kampf, heiße Liebe zu bewahren in einer erkaltenden Welt. Und so ist heute die dritte Predigt zum Ausmaß der Liebe Gottes wirklich ein Schlachtruf für heiße Liebe. Ein Schlachtruf, dass wir Liebe nicht erkalten lassen. Und es als eine Top-Priorität in unserem geistlichen Leben ansehen, die Menschen, die hier mit uns sitzen, die Menschen, die wir nicht kennen und vor allem unseren Gott zu lieben. Wir hatten gesprochen über viele Dinge. Wir waren eigentlich auf diese Predigtserie gekommen, als wir in Markus 12 über das höchste Gebot gesprochen haben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Wir haben in der Zwischenzeit oft die Gemeinde in Ephesus betrachtet, von der Jesus selbst in Offenbarung 2 sagt, egal wie theologisch richtig ihr liegt, ich schließe eure Gemeindetüren. Ich schließe sie, wenn ihr nicht Liebe zur Priorität macht, wenn ihr nicht aufwacht, wenn ihr nicht realisiert, dass Liebe in eurer Gemeinde eine Conditio sine qua non, eine nicht verhandelbare Größe ist. Wenn ihr nicht liebt mit der ersten Liebe, dann werde ich lieber keine Gemeinde haben als so eine Gemeinde. Nehmt es ernst. Nehmt es ernst. Und wir wollen Gemeinde gründen. Wir wollen Gemeinde gründen, die bleibt, die Jesus gefällt, theologisch richtig und heiß und innig in Liebe entbrannt. Und deswegen ist unser Gebet, was wir in Epheser 3,17 gelesen haben, was der Heilige Geist durch Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe Gottes sei. Frage: Wie kann ich dich besser lieben? Wie kannst du mich besser lieben? Wie können wir Gott besser lieben? Nun, das Gebet des Paulus ist, indem wir begreifen und verstehen, was das Ausmaß der Liebe Gottes ist. Ja? Das ist unsere Entdeckungsreise. Und nicht, damit wir das besser wissen, sondern damit wir erfüllt werden von dieser Liebe. Dass wir sagen, wow, Gott, wie du uns liebst, das erfüllt mich und das sprudelt über meine Beziehungen. Das ist unser Auftrag. Und das ist der Auftrag dieser Predigten. Nun haben wir uns in der ersten Predigt die Kosten der Liebe Gottes angeschaut. Seinen kostbaren Sohn hat er gegeben. In der zweiten Predigt hatten wir die Empfänger der Liebe Gottes angeschaut. Gottlose, kraftlose, Sünder, Feinde Gottes. Heute geht es um eine dritte Dimension. Wir wollen ein 3D-Bild kriegen der Liebe Gottes. Und diese dritte Dimension lässt sich sehr gut in Römer 8, 32, einem Vers ablesen, den Paulus schreibt, wo er versucht, den römischen Christen diese Liebe Gottes groß vor Augen zu malen. Groß vor Augen zu malen. Weil er ihnen eins klar machen will, die Liebe Gottes, von der wird euch nichts trennen. Und er versucht zu argumentieren, warum diese Liebe Gottes so sicher ist, so groß, so unglaublich und sie bewahren wird. Hört mal hin. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle, dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Siehst du die drei Dimensionen? Er hat seinen Sohn dahingegeben, das sind die Kosten. Er hat ihn für uns alle dahingegeben, das sind die Empfänger. Und jetzt kommt die dritte Dimension. Wird er nicht mit ihm uns alles schenken, ist nicht in dem Fakt, dass Christus gestorben ist, eine so riesige, selbst über Christus hinausgehende Liebe offenbar geworden, die uns einfach nur begeistern kann und die uns so sicher machen soll, dass wir wissen, weder Angst noch Bedrängnis, weder hohes noch tiefes, enge Gewalten, nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und dass wir als Menschen mit diesem Herzen in unsere Beziehungen gehen und die vollkommen neu leben. Das ist die dritte Dimension, die wir uns heute angucken wollen. Und der Titel der Predigt, das Ausmaß der Liebe Gottes, ihr Geschenk. Das Ausmaß der Liebe Gottes, ihr Geschenk. Und als allererstes möchte ich fragen, was ist das Geschenk der Liebe Gottes? Wie profitieren wir denn von der Liebe Gottes? Was ziehen wir raus von der Liebe Gottes? Denn auch daran kann man ja die Liebe von jemandem messen. Und dir fallen bestimmt gleich so ein paar Begriffe ein, wo du sagst, na, wie profitieren wir von der Liebe Gottes? Wir sind erlöst, ja? Wir dürfen in den Himmel kommen. Wir haben Frieden mit Gott, ewiges Leben. Wir haben den Heiligen Geist. Ist alles richtig. Aber ich möchte diese Antwort heute ein bisschen von einer anderen Seite aufzäumen, und zwar von einem Vers aus 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Für Johannes bemisst sich das Ausmaß der Liebe Gottes an einem wichtigen Punkt. Dass Gott uns etwas geschenkt hat, was Johannes begeistert. Nämlich, dass wir Kinder Gottes sein sollen. Kinder Gottes. Johannes kannte die Bibel und viele Könige, die dort geherrscht haben. Und er kannte die Menschen seiner Zeit und die Könige seiner Zeit. Und er wusste, Könige, die machen Feinde nicht zu Kindern. Das machen Könige nicht. Das machte kein Nebukadnezar, das machte kein Kyros, das macht kein römischer Kaiser. Könige machen Feinde nicht zu Kindern. Könige töten Feinde. Barmherzige Könige machen Feinde zu Sklaven. Unglaublich barmherzige Könige und weise Könige machen vielleicht Feinde noch zu Marionettenkönigen oder tributpflichtigen Untertanen, wie die Römer. Du wirst lange in der Geschichte suchen, wo du einen König findest, der seine Feinde zu seinen Söhnen machte, zu geliebten Söhnen. Ich habe darüber nachgedacht, das barmherzigste Beispiel, das mir eingefallen ist, ist Napoleon. Auf dem Wiener Kongress wurde der geschlagene König Napoleon, der Feind Napoleon, verbannt auf die Insel Alba, um dort im Exil zu leben. Das tat man, weil man einen König nicht umbringen wollte. Ja, man wollte besonders nett zu ihm als König, als feindlichem König sein. Und wenigstens ihn noch verbannen. Das alles hätte uns passieren können. Aber seht, sagt Johannes, welch eine Liebe hat der König der Welt zu uns, dass wir, erinnert euch an die letzte Predigt, kraftlos, gottlos, Sünder, Feind, dass wir den Status von Söhnen bekommen sollten. Er hätte uns auf einen fernen Planeten schicken können, ins Exil wie Napoleon, und bei Wasser und Brot ein normales Leben führen können. Und wir hätten Gott gepriesen in alle Ewigkeit. Wir wären erlöst gewesen vor der Hölle. Und dürfen jetzt auf einem fernen Planeten, fern von ihm, unser Dasein irgendwie fristen. Das wäre ein riesiges Geschenk gewesen. Selbst wenn Gott uns zu seinen Untertanen, zu Arbeitssklaven gemacht hätten, aber vor der Hölle errettet, wir hätten ihn gepriesen unser ganzes Leben lang. Alles ist besser als die Hölle. Aber Johannes' Punkt ist, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist das Ausmaß seiner Liebe. Das ist das Geschenk, das er uns gibt, die Sohnschaft. Aber Johannes fährt fort in 1. Johannes 3 und er sagt, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Johannes Punkt ist, unsere Kindschaft ist noch nicht offenbart und vor allem das Fleisch erkennt sie nicht. Fleischliche Augen erkennen sie nicht und das kann uns manchmal auch passieren, wenn wir mit unserem Fleisch gucken, dass wir gar nicht so richtig erkennen, was das heißt, dass wir Kinder Gottes sind. Deswegen sagt Johannes, seht diese Liebe an, die dich zu einem Kind gemacht hat. Mach die fleischlichen Augen zu und mach die geistlichen Augen auf und erkenne diese Liebe, die dich zum Kind macht. Staune über das Ausmaß dieser Liebe, dass du so ein Geschenk bekommen hast. So ein Geschenk, das weit über die Erlösung deiner Seele hinausgeht. Das weit darüber hinausgeht, dass du irgendwie in den Himmel kommst oder nicht in die Hölle gehen musst. Kindschaft ist ein Geschenk, das eine unfassbare Liebe dir offenbart, die du nirgendwo, nicht in einem Märchen finden wirst. So lasst uns heute das Ausmaß der Liebe betrachten an diesem Geschenk der Kindschaft. Und ich möchte das tun in 4 Punkten. Betrachten, was uns unsere Kindschaft über die Liebe Gottes lehrt. Der erste Punkt ist dieser. Dass Gott uns zu Kindern macht, heißt, dass seine Liebe ewig sicher ist. Dass Gott uns zu Kindern macht, heißt, dass seine Liebe ewig und sicher ist. Ich habe mal einen Ring gestohlen. Das war kurz nach der Wende. Ich war mit meinen Eltern zum ersten Mal bei unseren Westverwandten in der BRD. Und wir haben dort übernachtet. Und ich sah neben dem Spiegelschrank eine Schmuckschatulle. Meine Mutter hatte keine Schmuckschatulle. Und da war ein großer Ring. Ein wirklich funkelnder Ring. Und ich habe ihn mitgenommen. Und wir sind nach Hause gefahren und eines Abends kam mein Vater zu mir und hat gesagt, Sebastian, weißt du was von einem Ring? Unsere Westverwandten suchen einen Ring. Er ist nicht mehr da, seit wir dort gewesen sind. Und ich schluckte und weinte und gestand, dass ich den gestohlen hatte. Und ich weiß noch, das Gesicht meines Vaters war hart wie Stein. Heute als Erwachsener kann ich mir vorstellen, was in seinem Kopf vorgegangen sein muss. Das war nun das Bild, das die Westverwandten von uns haben würden. Ossis klauen. Ossis klauen. Wir hatten damals noch kein Telefon. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater, er ging einige Schritte vor mir, die Straße in unserem Dorf hochgegangen bin zur Telefonzelle. Und ich sollte die Westtante anrufen und mich entschuldigen. Und ich nahm den Hörer und wählte die Nummer und hörte auch ihre Stimme. Aber ich musste hemmungslos anfangen zu weinen. Ich konnte mit ihr nicht sprechen. Und mein Vater nahm den Hörer und trug auch noch diese Bürde, meine Entschuldigung auszusprechen. Ich weiß nicht, wie viele Tode er gestorben ist in dieser ganzen Affäre. Aber selbst diesen letzten Tod, den starb er noch für mich. Man trifft Menschen, die Freunde werden und man trifft Menschen, die aufhören, Freunde zu werden. Es gibt in unserer Welt sogar den Fall, dass Menschen Leute treffen, die werden Ehepartner. Und dann sind sie keine Ehepartner mehr. All diese Beziehungen scheinen irgendwie so ein Wenn-Dann, eine Wenn-Dann-Bedingung drin zu haben. Und meistens ist irgendeine Sünde die Bombe, die diese Beziehung auseinandersprengt. Und dann ist man eben nicht mehr Freund oder was auch immer. Aber du kannst nie einen Vater verlieren. Wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken und über das Geschenk der Kindschaft, dann müssen wir über eins ganz sicher sein, das ist die Beziehung, die man nicht verlieren kann. Die kann besser und schlechter laufen hier auf Erden. Aber diese Beziehung ist durch DNA ein für alle Mal unverrückbar, unwiederbringlich, final, durch keine Sünde zerstörbar, festgeschrieben in der Welt. Ein Vater, der einen Sohn bekommen hat, der hat diesen Sohn. Und ein Sohn, der einen Vater hat, der hat diesen Vater. Und wenn er mit ihm nie spricht, ihn nie anruft, nie telefoniert, er ist Sohn und der andere ist der Vater. Ein für alle Mal. Das ist das Besondere an dieser Beziehung. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir diese Art von Beziehung zu ihm haben sollten. Eine sichere, ewig feste Liebe. Und man redet und diskutiert oft viel über, ist das Heil verlierbar, ist das Heil nicht verlierbar und theologische Streit hin und her. Ist Kindschaft verlierbar? Ist Sohnschaft verlierbar? Wie kann ein Vater nicht mehr ein Vater sein? Das ist die Beziehung zwischen Menschen, die unauflöslich ist. In der DNA festgeschrieben. Durch die Neugeburt des Heiligen Geistes hat Gott eine Entscheidung getroffen, uns nicht zu irgendwelchen Mitarbeitern zu machen, Freunden, sondern zu dieser unwiederbringlichen Beziehungsqualität zu erhöhen. Er ist Vater, wir sind Sohn für alle Zeiten und nichts und niemand kann uns von dieser Liebe trennen, nicht mal wir selbst. Gott will uns so viel sagen, so viel mehr als, dass wir nicht mehr in die Hölle gehen und irgendwann im Himmel sein werden mit diesem Bild der Kindschaft. Er will uns sagen, seine Liebe ist ewig, seine Liebe ist sicher und seine Liebe ist unverlierbar. Du bist Sohn, du bist Tochter. In 1. Johannes 1,12 heißt es, wir haben sogar das Recht erhalten, das Recht, diesen Titel für uns in Anspruch zu nehmen. Er gab ihnen das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und nun kann uns nichts mehr von dieser Liebe trennen. Mein Vater ist nicht weggegangen, als ich ihm so viele Tode auferlegt habe. Und er ist ein irdischer Vater. Wie viel mehr wird uns Gott in seiner Kindschaft bewahren? In 2. Timotheus 2,13 steht, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Verstehst du, was Paulus sagt? Wir können untreu sein. Wir können so tun, als wären wir keine Kinder. Manchmal wirst du einen Tag verbringen, der sieht überhaupt nicht so aus, als wärst du ein Kind Gottes. Oder eine Woche. Da sieht kein Mensch und du auch nicht. Und du sagst, was habe ich nur getan, wie untreu war ich nur gewesen. Aber Gott kann das nicht. Gott kann sich nämlich nicht selbst als Vater verleugnen. Er wird immer Vater sein. Unwiederbringlich Vater sein. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Und deswegen wird er dir immer treu sein. Immer, immer, immer. Und das ist eine wunderbare, eine begeisternde Liebe, dass eine Person diese Liebe haben soll zu Menschen, die seine Feinde waren, die ihn gehasst und angespuckt haben. Also, erster Punkt. Kind sein heißt ewig sichere Liebe. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Der zweite Punkt ist dieser. Kind sein heißt, Gott sucht meine Freude. Kind sein heißt, Gott sucht meine Freude. Das steckt in diesem Bild. Seine Liebe ist nicht eine Liebe, auf die wir uns ewig verlassen können, die wir nicht verlieren können. Es ist auch eine Liebe, die uns unsere Freude sucht. Ihr kennt vielleicht den Film Star Wars, ja? Da gibt es eine Szene, wo ein Vater seinem Sohn offenbart, dass er der Vater ist.
Luke, ich bin dein Vater.
Die Reaktion von Luke ist, no, auf keinen Fall. Du, mein Vater, ich bin der Rebellenfraktion. Ich hasse, was du tust. Ich kämpfe gegen dich. Ich will dich umbringen. Ich hasse es, dein Kind zu sein. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir Kinder sind. Denn das ist unsere natürliche Fassung. Wir waren Rebellen. Wir waren wie, nein, ich will nicht dein Vater. Du stehst für alles, was ich hasse. Aber er möchte uns zu Kindern machen, uns umgestalten zu Kindern, die sich an ihm freuen können. Vielleicht kennt ihr den britischen Prinzen Harry. Ich las letztens im Internet, dass Harry ein Jahr hatte, um eine wichtige Entscheidung zu treffen, nämlich ob er weiter Prinz sein will. Er und seine Frau haben sich entschieden, alle Hoheitstitel des britischen Königshauses abzulehnen. Es nervt ihn, Prinz zu sein. Es nervt ihn, in dieser königlichen Familie zu sein. Diese königliche Familie stand für nichts, was er liebte. Sein Herz wollte frei sein, frei von diesen ganzen Regularien, frei von dieser ganzen Last des Hoflebens, von diesen ganzen Verpflichtungen und negativen Seiten. Er wollte nicht Prinz sein. Und er legte es ab. Das ist unsere natürliche Verfassung. Daran müssen wir denken. Solche Kinder wären wir, die sagen, du bist mein Vater, das will ich nicht. Was, royale Familie, das will ich nicht. Diese komischen Regeln, mich an die 10 Gebote halten und in Gemeinden gehen und lieben und vergeben und ertragen und all die Sachen, das will ich nicht, was mein Vater will. Aber dass Gott uns Kinder nennt, uns zu Kindern macht, verbirgt einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Gott schenkt uns die Kindschaft nicht so, wie man einem Blinden Karten für die Kunstgalerie schenkt. Die Kindschaft ist nicht eine Eintrittskarte für einen Blinden zur Kunstgalerie, der nichts anfangen kann, der sagt, okay, jetzt bin ich irgendwie drin, aber ich genieße es nicht, ich verstehe es nicht, ich will es eigentlich auch gar nicht, was mache ich eigentlich hier? Seine Liebe ist mehr als nur Errettung, sie ist mehr als nur Kindschaft. Hier kommt der wichtige Punkt. Seine Liebe ist Umgestaltung. Er hat Macht, seine Kinder zu verändern, wie es keine Adoptiveltern je könnten. Er kann sie so verändern, dass sich die Kinder an ihm freuen werden, dass sie nicht sind wie Luke und Darth Vader und nicht sind wie Prinz Harry. Und das ist sein Versprechen. In Römer 8, 29 sagt Paulus über ihn, denn die Gott zuvor erlesen hat, die hat er auch vorherbestimmt, also für die hat er einen Plan von Anfang an, jetzt kommt der Plan, dem Ebenbild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden. Sein Plan war Umgestaltung. Er sagt nicht einfach nur, du bist jetzt drin, du bist jetzt Kind, Luke, ich bin dein Vater, sondern er macht uns zu Kindern. Er verändert unser Herz, dass wir nicht wie die Blinden sind in der Kunstausstellung sagen, ich bin jetzt irgendwie drin, aber mir sagt das hier nichts, sondern er verändert uns, dass wir das wirklich auch genießen. Dass wir sagen, Gott, dass du mein Vater bist, das ist wunderbar, ich juble über dich, ich freue mich an deinen Geboten, deine Gebote sind süß, meinem Mund, sie sind wunderschön, wunderbar. Ich liebe dich. Und ich liebe meine Brüder, ich liebe meine Schwestern, ich liebe diese Gemeinde. Und das war sein Plan von Anfang an, uns durch den Heiligen Geist zu neuen Kreaturen, nämlich zu Kindern zu machen. Echten Brüdern seines Sohnes. Und das verbirgt sich in diesem Kindschaftsbild. Sein Plan der Umgestaltung, damit wir Freude finden. In Johannes 8 lesen wir von Menschen, die denken, sie sind Kinder Gottes. In Vers 31 heißt es da, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Gläubige. Juden, die an ihn glaubten. Und was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt zu ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Er sagt zu ihnen, ihr seid wahrhaftig, also wirklich meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr tut, was ich sage, wenn ihr meine Gebote haltet. Wenn ihr zeigt, dass euch das ein Anliegen ist, dass ihr das schön findet, dass in eurem Herzen Dinge passiert sind, die es euch angenehm machen, das zu tun. Selbst wenn euer Fleisch euch lockt, wenn die Welt euch lockt, dass ihr insgesamt meine Worte bei euch verbergt. Und diese Wahrheit wird euch frei machen und frei machen von der Sünde. Das ist das Thema, über das er spricht. Und die Reaktion von diesen Leuten ist, wir hassen das. Was redest du für einen Quatsch? Diese Worte hassen wir. Wir sind Abrahams Same, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wir erkennen das überhaupt nicht an, dass wir unter Sünde sind. Was du uns erzählst, hassen wir lehnen das ab. In Vers 48, wenige Verse später, die Juden, die gläubig waren, in Anführungszeichen, gehen zu ihm und sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Und Jesus redet weiter mit ihnen. Keine Liebe zu diesen Worten, keine Liebe zu ihrem ältesten Bruder, keine Familienbande, nichts da. Und am Ende des Kapitels, im letzten Vers, heißt es, da hoben sie Steine auf. Das ist die Klimax, die dieses Gespräch mit diesen gläubigen Juden hat. Das sind keine Kinder. Da ist das keine Umgestaltung passiert. Die hassen es, in dieser Familie zu sein. Die hassen ihren ältesten Bruder. Die hassen die Worte ihres Vaters, der durch den Mund ihres ältesten Bruders gesprochen wird. Die hassen alles davon. Und so, sagt Gott, will er nicht, dass Kinder sein sind. Er wird sie umgestalten, dass sie diese Dinge lieben, dass sie Freude haben. Nicht wie Prinz Harry, nicht wie Luke. Nicht eine Qual, diesen Jesus hören zu müssen, der sagt, dir will ich einen Stein an den Kopf schmeißen, sondern eine Freude. Das ist Gottes Geschenk. Nicht nur der formale Status der Kindschaft, sondern das Versprechen, dass diese Kindschaft uns Freude bringen wird. Dass wir eine glückliche Familie sein werden. In allem Sündenbelastung und allem Kampf werden wir eine glückliche Familie sein. Eine glückliche Familie. Und am Ende wird Freude sein. Und nicht Tränen und Steine und missmutige Harrys und enttäuschte Lukes und all diese Sachen. Ja, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und sein dürfen. Fröhliche, glückliche Kinder. Dafür wird er sorgen. Seine Liebe ist sicher, weil wir Kinder sind. Er verspricht uns, zu glücklichen Kindern zu machen. Er verspricht es uns. Und drittens, dass wir Kinder sind, heißt, dass wir von unserem himmlischen Vater alles Gute bekommen. Dass wir Kinder sind, heißt, dass wir von unserem himmlischen Vater alles Gute bekommen. Wenn meine Kinder irgendeine unverschämte Bitte haben, wo sie wissen, da haben sie richtig schlechte Chancen, dass ich ja sage, dann schicken sie die Leti zu mir. Die kommt mit ihrem vierjährigen Prinzessin-Hundeblick und sagt, Papa, bitte, 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 bitte. Dann sage ich, ja, worum geht's denn überhaupt? Bitte, dürfen wir noch einen einzigen Film gucken? Bitte, nur noch einen einzigen Film. Man sagt der Töchter nach, dass sie ihre Väter um den Finger wickeln können. Und manchmal sage ich dann auch, ja komm, ihr dürft noch einen Film gucken. Jetzt will ich nicht sagen, dass der Vater im Himmel so ist. Ja? Das ist ein schlechter Vergleich, denn seine Liebe ist immer gerechte Liebe und er lässt sie nicht um den Finger wickeln. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine gute Illustration. Denn überlegt mal, wir werden eine Familie geboren, wo wir einen Bruder haben, den unser Vater liebt. Über alles liebt. Das ist dein eingeborener Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Und in seinem Namen dürfen wir Dinge bitten. Das ist unglaublich. Das ist unverschämt. Wir waren Rebellen und Feinde und Feinde Gottes und kraftlos und all diese Dinge. Wir dürfen Sachen bitten, weil wir diesen Bruder haben. Das ist unfassbar. In Johannes 16, Vers 23 sagt Jesus seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird, also vollständig wird, bis zum Ende kommt. Als Kinder dürfen wir zu unserem Vater gehen und sagen, lieber Vater, wir haben einen unfassbaren Bruder. In seinem Namen, er hat uns erlaubt, zu dir zu kommen. Und in seinem Namen dürfen wir, und ich habe eine unfassbare Bitte. Ich weiß, ich war mein Leben lang Rebell und dein Feind. Aber würdest du bitte mich fröhlich machen? Darf ich das von dir bitten? Dass du mich fröhlich machst? Ich bitte dich um meine Freude. Darf ich das fragen? Und unser ältester Bruder sagt, geh hin, sei mutig. Du darfst es sagen. Der Vater liebt dich. Der liebt nicht nur mich, der liebt dich. Und du darfst zu ihm gehen in meinem Namen. Damit eure Freude völlig wird. Nicht damit die Welt evangelisiert wird und damit Gemeinden groß werden. Das ist alles auch gut und schön, dafür sollen wir bitten. Aber damit du fröhlich bist, fröhlich im Herrn. Denn der Kontext, in dem Jesus das sagt, in Vers 22 im selben Kapitel, da sagt er, ihr habt nun Traurigkeit. Er erzählt ihnen, dass er weggehen wird, dass er sterben wird. Ihr werdet traurig sein. Und ich will nicht, dass ihr traurig seid. Die Welt wird euch hassen und eure Sünde, die wird euch umstricken und der Teufel schleicht um euch. Ihr habt Traurigkeit, Beziehungen werden zerbrechen und Träume zerplatzen und Sünde wird in euch immer noch den Fuß in der Tür haben und der Teufel wird euch Ängste und Sorgen vor die Beine werfen. Aber ihr seid Kinder und ich bin euer Bruder und wir sind jetzt Familie und ihr dürft zum Vater gehen und sagen, ich komme im Namen meines Bruders und ich bitte dich um Freude. Ich habe es nicht verdient, aber ich bitte dich um Freude. Wie wir gelesen haben in 1. Johannes 5, Vers 14, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, seinem Willen gemäß, nicht um Millionen und Häuser und Autos, aber dass wir kommen und sagen, Gott, bitte, ich bitte dich, mir geht es schlecht, ich bin traurig, ich bin echt am Boden, ich habe es nicht verdient, mach mich froh, bitte mach mich froh. Schenk mir mehr Geduld, schenk mir mehr Liebe, schenk mir, Herr, Liebe in meinen Beziehungen, erlöse mich und befreie mich. Das ist ein riesiges Geschenk, das Menschen wie wir, Rebellen und Feinde, nicht verdient haben. Und so dürfen nur Kinder bitten. Nur Kinder mit einem großen Bruder, der sagt, gut, geh in meinem Namen, geh in meinem Namen. Seht, welch eine Liebe, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Wir sind sicher geliebt. Wir haben das Versprechen, dass er uns umgestalten wird, dass wir Freude haben an ihm. Und wir dürfen ihm alle möglichen Dinge bringen und ihn bitten, für die unverschämteste aller Bitten, dass er uns fröhlich und glücklich macht. Und so kommen wir viertens zum letzten Punkt, den wir betrachten wollen. das Ausmaß von Gottes Liebe am Geschenk der Kindschaft. Viertens, Kindsein heißt einmal alles erben. Kindsein heißt einmal alles erben. Gottes Geschenk an uns war nicht nur, uns irgendwie zu erretten, dass wir nicht in die Hölle kommen. Das hätte er auch machen können, uns zu Arbeitssklaven oder Exil-Napoleonen machen können. Er machte uns zu Kindern und er machte uns zu Erben. Das klingt unfassbar, aber es ist wahr. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich sage, ich habe Jesus, ich brauche nicht mehr. Ich lese so viel in der Bibel über Kronen, die versprochen werden und Schätze im Himmel, die versprochen werden und Festmale und goldene Straßen. Ich muss sagen, ich brauche das nicht, eigentlich. Aber ich stehe trotzdem vor dieser Wahrheit in der Schrift, dass ich Erbe sein soll von allem. Und vielleicht geht es dir gerade so, du sagst, oh, ich hätte so gern einen Pony. Ponyhof. 100 Ponys. Verschiedenste Ponys. Mit unterschiedlichem Fell. Ich hätte so gern eine Insel. Ich hätte so gern Südamerika. Ich hätte so gern große Feste, auf die ich gehen kann. Und dass ich dort die besten Kleider anhaben kann. Vielleicht geht es dir so. Und dann ist das vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft für dich. Hör mal, was Römer 8, Vers 16 sagt. Der Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wir werden mit Christus erben. Aber was erbt Christus? Hebräer 1, Vers 2. Ihn, nämlich Christus, hat er, der Vater, eingesetzt zum Erben von allem. Von einfach allem. Das haben wir heute Morgen auch in der Predigt gehört. Christus wird alles erben. Es ist jetzt noch nicht offensichtlich, noch nicht sichtbar. Aber er wird alles erben und wir werden alles erben mit ihm, weil wir die Kinder und Brüder, weil wir die Kinder des Vaters sind, die Brüder von diesem Christus. Wird uns alles gehören. Versuch mal dein Kopf um diesen Gedanken herum zu. Ich krieg's nicht hin. Irgendwo beim Herumfassen um diesen Gedanken hört die Fähigkeit auf, das zu umfassen, dass uns einmal alles gehören wird. Und dann denke ich an Throne und Kronen und an all diese Versprechen der Schrift. Paulus lehrt dies mit Nachdruck in 1. Korinther 1, Vers 21. Alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus. Christus aber gehört Gott an. Diese Wahrheit ist für mich unfassbar. Unfassbar. Weil es sich überhaupt nicht so anfühlt. Mir gehört so wenig im Vergleich mit allen möglichen Leuten, die ich kenne, vor allem mit Leuten auf YouTube. Aber das ist eine Wahrheit, die in unser Herz sinken muss. Uns gehört alles. Wir sind Erben von allem. Und das ist, finde ich, eine ganz befreiende Botschaft für unsere Zeit, die uns sagt, wir brauchen ganz, ganz viel Zeug. Ganz viel Zeug. Ich denke manchmal, Christus genügt doch. Warum noch Schätze im Himmel? Warum Kronen und Gewänder und Wohnungen im Himmel? Und vielleicht ist diese Wahrheit, dass wir Erben sind als Kinder, einfach dieser Punkt, klebt nicht am Besitz. Euer Vater ist Quadrupillionär und ihr seid seine Kinder und Erben. Besitzen und haben ist nicht wichtig für einen, der einmal alles erben wird. Warum will ich hier 5 Häuser haben und 3 Ponys, wenn ich einmal 100 Häuser und 1000 Ponys haben werde? Ob es Ponys und Häuser sind, weiß ich nicht. Aber ich muss nicht Zeug horten, jede Party, jeden Spaß mitnehmen. Ich kann total locker sein, weil das alles kommt. Das kommt alles. Vielleicht sagt die Schrift uns das deswegen, dass wir Erben von allem sind. Vielleicht aber auch aus folgendem Grund. Vielleicht will Gott, dass wir einfach sehen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Erinnert ihr euch an Römer 8, dass er uns mit ihm alles schenken wird? Vielleicht ist es einfach sein Punkt, dass er sagt, ich schenke euch alles. Es gibt keinen Wunsch in deinem Herzen, der dir nicht geschenkt werden wird in Christus, weil Christus größer ist als alle Wünsche, die du jemals haben kannst. Größer als eine Yacht, größer als Südamerika, größer als die Welt ist Christus. Und den habe ich euch schon geschenkt, ich schenke euch alles mit ihm. So riesig ist meine Liebe, so unfassbar groß. Und vielleicht zeichnet er uns deswegen dieses Erbe so bildhaft mit Kronen und Gewändern und all diesen Dingen vor Augen, dass wir erkennen, seht, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Dass wir Kinder und Erben Gottes sein sollten. Das Ausmaß der Liebe Gottes. Was ist das Geschenk und unser Profit aus seiner Liebe? Erstens, ewig sichere Liebe. Unverlierbar. Das Ding ist durch. Zweitens, ein Versprechen, dass sich unsere Natur annähern wird an den Kindesstatus. Voller Freude. Drittens, die Erlaubnis, den Vater alles bitten zu dürfen. Und viertens, der Erbe von allem einmal zu sein. Ja, klar, Gott schenkt uns die Erlösung und den Himmel und all diese wunderbaren Sachen, aber er schenkt uns viel, viel, viel mehr. Er schenkt uns eine Erlösung in der Premium-Super-Plus-Ausführung. Die hätte auch ganz anders ausfallen können. Aber seine Liebe war so groß und machte dort nicht Halt. Und er sagt, mit Christus will er uns alles schenken. Reicht Christus nicht? Nein, mit Christus will er uns alles schenken. Und zum Abschluss dieser Predigt, lasst uns daran denken, welcher Preis gezahlt wurde, dass wir die Sohnschaft haben und die Tochterschaft haben. Diese Kindschaft kostete einen Preis. Nämlich den Preis, dass der wahrhaftige Sohn, der wirkliche geliebte Sohn, der ein Leben von Ewigkeit her führte, das dem Vater gefiel, ob im Fleisch oder außerhalb des Fleisches, dass dieser Sohn am Kreuz den Fluch des Vaters trug, zu einem die ganzen Sünden auf sich vereinte, die alle Nichtsöhne jemals verübt hatten, die Rute des Zorns des Vaters spürte, behandelt wurde wie ein Nichtsohn, wie ein Feind und Sünder. Das war der Preis. Im Klagelied 3 schreibt Jeremia, der Mann Gottes, von der Rute des Zorns, die er gespürt hat. Und diese Rute des Zorns ist nur ein Abglanz, ein kleiner Schimmer dessen, was Christus erlitten haben muss am Kreuz. Jeremia schrieb über sein Leid. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand, den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen, wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit eisernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Und stellt euch vor, der Sohn sagt über den ewigen, liebenden Vater folgende Worte. Er lauert auf mich wie ein Bär. Wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich, dem Pfeil, zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Und ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Das war der Preis des wahren Sohnes, dass ein Vater zum Bären wurde und den Pfeil, der uns bestimmt war, ihm in die Niere gejagt hat, um die Schuld zu bezahlen aller Menschen, die an ihn glauben würden, und sie zu wahrhaftig Geliebten, unverlierbar Geliebten, ewig Geliebten, Söhnen und Töchtern zu machen. Lass uns gemeinsam beten, dass wir diese Liebe mehr und mehr erkennen, ausmessen, dass diese Liebe uns erfüllt und hinüberschwappt in all unsere Beziehungen und uns zu einer Gemeinde macht, nicht wie Ephesus, sondern uns zu einer Gemeinde macht, die theologisch klar, aber heiß und innig, authentisch in Liebe ist. Amen. Lass uns eine Zeit der Stille nehmen und dann werde ich mit dem Gebet abschließen.